Malaysia im Oktober und ein Saisonfinale in Europa, das und mehr heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen zu Overtake, eurem Lieblings-Formel 1 Podcast. Mein Name ist Tim und ich darf euch herzlich begrüßen zu Episode 1 der Sommerpause 2026. Bei heißen Temperaturen liefern wir euch die heißesten News aus der Formel 1 Welt und an meiner Seite ist hierfür natürlich wie gewohnt Formel 1 Liebhaber und Ehrenbürger von Malaysia, Matti. Hallo Matti.
Hallo.
Ja Matti, wir sind jetzt in der Sommerpause angekommen, 3 Wochen, es fühlt sich eh meistens, geht nicht so lang an, wie es ist, dadurch allein, dass wir ja auch schon zu Saisonanfang jetzt ein paar Wochen Pause hatten, ist es für dich ungewohnt, jetzt dann den Sonntag nicht vom Fernseher zu verbringen, sondern endlich Zeit zu haben, rauszugehen, Zeit mit deinen Liebsten zu verbringen,
ja,
nicht mit deiner zweiten Ehefrau der Formel 1.
Na, ich versuche jetzt noch Energie zu tanken, weil wir steuern ja da auf 9 Rennen in 11 Wochen zu. Also es wird schon noch ein guter Zeitaufwand werden.
Das stimmt. Jetzt Zeit gut haben sammeln und dann alle Rennen, die noch vor uns sind oder vielleicht vor uns sind, genießen zu können. Ich meine, ich bin großer Fan der Sommerpause prinzipiell, weil es halt ein guter Moment ist. Ein bisschen runterzukommen, sich dann wieder drauf zu freuen, dass es dann richtig losgeht, vielleicht auch in die richtig hitzige, heiße Phase des WM-Kampfes zu wechseln. Und ja, aber das Saisonfinale beschäftigt nicht nur uns oder die zweite Saisonhälfte, nicht nur uns, sondern auch die Verantwortlichen bei der Formel 1, denn natürlich aus geopolitischer Lage gibt es da Faktoren, die uns schon die ganze Saison lang begleiten. Wir haben ja die großen Rennen in Bahrain und in Saudi-Arabien zum Saisonstart wurden abgesagt, haben wir nicht genießen können. Dementsprechend eben auch die angesprochene etwas längere Pause am Anfang, wie ihr sicher noch wisst. Ewig lang war Thema, kann man sie irgendwie nachholen, passen sie noch irgendwo in den Rennkalender? Und ja, die angesprochene Lage in diesen Ländern oder in der gesamten Golfregion sprechen absolut nicht dafür, dass man dort zum jetzigen Zeitpunkt zumindest Rennen stattfinden lassen wird. Über den Großpreis von Saudi-Arabien wird relativ wenig geredet, was das angeht, aber scheinbar die Veranstalter vom großen Preis von Bahrain sind schwer dahinter gewesen, diesen Grand Prix irgendwie stattfinden zu lassen. Und jetzt gab es dann letzte Woche die offizielle Verkündung, der große Preis von Bahrain wird dieses Jahr noch stattfinden, und zwar am 4. Oktober, aber nicht, wie der Name vielleicht vermuten lässt, in Bahrain, nein, sondern in Malaysia. Das große Comeback der Rennstrecke zumindest, ist ja nicht der große Preis von Malaysia, nein. Zumindest der Rennstrecke in Sepang, ja, steht an. Matti, ich glaube, die letzten 4-5 Jahre warst du ein riesiger Verfechter, dass dieses Rennen wieder aufgenommen werden soll. Hast du auf diese News reagiert? Freudestrahlend?
Mega. Also, ich habe da eigentlich immer wahnsinnig tolle Grand Prix im Kopf. Selten einen langweiligen eben. Wenn ich jetzt einfach nur geschwind drüber nachdenke, fällt mir ein, den ich im Kopf habe, Sepp hat da, glaube ich, seinen ersten Ferrari-Sieg geholt, zweites oder drittes Rennen in der Saison, das ging sehr schnell damals, als er gewechselt ist. Der Lewis im Kampf gegen Nico, wo er die WM verloren hat, einen Motorschaden gehabt. Die ganzen Monsun-Rennen, die wir schon gehabt haben in Malaysia, mega. Also, ich freue mich wirklich. Oder das Manöver Sepp gegen, ist ja das bekannteste, glaube ich, Sepp gegen seinen ehemaligen Teamkollegen Mark Webber, wo er eigentlich nicht hätte überholen dürfen und Webber ja nicht verteidigt und Sepp einfach drauf pfeift und vorbeifährt. Also ganz, ganz, ganz tolle Rennen in Malaysia gehabt.
Ja, also ich habe selber jetzt aktiv, glaube ich, das war eine Phase in der Formel 1, die ich nicht so verfolgt habe, die habe ich eher immer nur so peripher mitbekommen, richtig verfolgt habe ich keines, bin da sehr, sehr gespannt und freue mich auch wirklich, dass wir da jetzt quasi einen neuen Grand Prix in dieser Saison noch bekommen, für viele Formel 1-Fans und gerade neue Formel 1-Fans ja auch etwas, den sie vielleicht noch nicht kennen. Wir haben neue Autos, wir haben ganz viele neue Fahrer auch, die diesen Grand Prix ja in der Formel 1 noch nicht gefahren sind. Und ja, ich glaube, das sorgt dann gerade zu diesem Zeitpunkt auch in der WM, wo es hoffentlich noch recht spannend ist, um Platz 1, glaube ich, für extra Spice. Und ja, Wir haben schon gesagt, 4. Oktober wird das Rennen stattfinden, 26. September haben wir Baku, 4. Oktober dann eben Malaysia und 11. Oktober Singapur, also einer der Triple Header, die du da ja schon angesprochen hast. Siehst du aktuell auch, also ja gut, die neue Autogeneration können auf dieser Strecke, ist natürlich schwierig, sich das irgendwie da vorzustellen und wie das und wie es funktionieren wird. Siehst du jetzt schon irgendwie einen Vorteil für manche Fahrer, vielleicht die, die schon öfter darauf gefahren sind?
Du meinst die zwei, nämlich Fernando und Lewis?
Nein, ich habe nämlich nachrecherchiert. Der letzte Grand Prix war 2017 und es sind deutlich mehr Fahrer, als du da jetzt vermutest. Das sind tatsächlich 10 Fahrer, die diesen Grand Prix schon mal gefahren sind und die immer noch heute am Grid sind von 9 Jahren.
Wir haben irgendwann gerätselt, ist es ausgegangen für Schal, für die Generation?
Für Schal, die Generation ist es nicht ausgegangen, aber ich lese mal vor, wer im 2017 noch teilgenommen hat am Grand Prix und heutzutage noch dabei ist. Ja, genau, wir haben Verstappen, der letzte Sieger auch in Malaysia. Wir haben Lewis Hamilton natürlich. Ja. Wir haben Valtteri Bottas. Wir haben Sergio Perez, die beiden Cadillac-Piloten natürlich, beide schon dabei gewesen. Wir haben Lance Stroll, einer der unfassbar lange Karrieren hier in der Formel 1. Wir haben Esteban Ocon, damals noch für Force India. Wir haben Fernando Alonso. Wir haben auch Carlos Sainz und Pierre Gasly, die damals beide für Toro Rosso gefahren sind. Also 10 Leute mit Erfahrung am Grid.
Naja, ich weiß nicht, ob das bei allen was bringt, aber...
Lance Stroll damals Achter geworden.
Ja, das war jetzt gar nicht auf dem Lance.
Ich weiß, sorry, das habe ich irgendwie automatisch assoziiert.
Bisschen Schuss gegen Carlos.
Ja gut, ich meine, es liegt natürlich nicht am... Ich glaube auch, dass Valtteri Bottas und Sergio Perez ihre Platz 5 und 6 wahrscheinlich nicht wiederholen können. In der veränderten Autolage, weil ich glaube, nur Max und Lewis sind auch noch die Fahrer, die noch im gleichen Auto sitzen. Das muss man natürlich auch dazu sagen.
Ja, der Lewis sicher nicht.
Also Blödsinn, Lewis nicht, mein Fehler. Lewis und Mercedes, das ist für mich immer noch im Hirn verankert. Das ist nur Max tatsächlich, ja, du hast recht.
Der wird mit dem Auto wahrscheinlich auch eher unrealistisch zum Sieg fahren.
Ja, er hat es jetzt, nicht leicht gehabt, in den letzten Rennen auf Sieg zu fahren. Aber Oktober ist noch eine lange Zeit. Also gut, so lange auch wieder nicht. 2 Monate. Die Zeit verfliegt eh. Es sind 2 Monate und eine Woche ungefähr, bis wir dann schon dort sind. Wer weiß, was die Sommerpause hergibt. Und ja, aber Malaysia, siehst du das jetzt prinzipiell? Natürlich, wir müssen nicht darüber reden, dass wir es nicht sehen als den großen Preis von Bahrain. Ich schätze mal, das ist eine Namensfloskel, die man gemacht hat, damit der Veranstalter sein Geld kriegt, damit die Sponsoren ihr Geld bekommen. Bist du jetzt froh darüber, dass man sagt, okay, man, abgesehen davon, dass es Malaysia ist natürlich, man findet dafür noch einen Ersatz, man konnte flexibel irgendwie reagieren? Oder sagst du, naja, wenn wir jetzt immer wieder hinten raus irgendwelche Rennen dazufügen, irgendwelche wegnehmen, es macht die Weltmeisterschaft, die Rechnerei und natürlich auch die Vorbereitung der Teams eher chaotisch, als dass es Mehrwert bietet für die Fans?
Ich glaube... für die Teams ist es schlimmer als für uns als Zuschauer. Ich glaube auch die Rechnerei, es werden sich jetzt schon mehrere Leute Gedanken machen. Wir wissen von Mercedes zum Beispiel, dass der Kimi irgendwann eine Motorenstrafe bekommen wird. Die Frage ist, wann nimmt er sie? Weil da geht es auch schon darum, dass man die vielleicht sogar in Imola zieht, Imola im Monza zieht. Ich weiß nicht, ob der Kimi da ganz so happy wäre, in Italien die von hinten
beim Heimrennen natürlich schwierig, ja.
Aber ich verstehe schon, die Strecke bietet sich an. Du hast einen sehr, sehr starken Motor. Also wenn du wohl überholen kannst, dann in Monza. Malaysia wird sich, finde ich, mit den 2 langen Geraden auch gut anbieten. Ich glaube, Monza ist aber immer noch besser dann. Aber die Rechnerei, wie du schon sagst, wir wissen nicht, wird der zweite Grand Prix nachgeholt. Eigentlich wissen wir nicht, ob wir in Katar fahren oder in Abu Dhabi fahren, wenn du Bahrain und Saudi-Arabien auch nicht fahren kannst. Also bin sehr gespannt. Es stehen ja noch, glaube ich, 4 Rennen. Man will in Europa dann enden, wenn Abu Dhabi nicht stattfindet. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist Portimao, der Nürburgring und Imola im Gespräch, oder?
Genau, das ist dann eigentlich schon unser zweites Thema für heute, nämlich es geht weiter mit dem Rennkalender und einem Interview von Stefano Domenicali, der sich geäußert hat zu der immer noch schwierigen Lage im Golfbereich, wo zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich niemals ein Rennen stattfinden würde. Ich glaube, die WEC oder was die Rallye, irgendwer hat ja sein Saisonfinale im selben Bereich schon abgesagt. Jetzt geht natürlich die Frage um, wie sicher sind diese zwei Rennen? Laut Aussage zum jetzigen Zeitpunkt finden sie statt. Natürlich geht man da von einer Besserung der Situation im Mittleren Osten aus. Ist jetzt die Frage, wird es passieren oder nicht? Mitte September spätestens oder frühestens Mitte September soll Klarheit dann herrschen. Und wie du sagst, es gibt aktuell diese vier Rennen, die sich anbieten würden für das Saisonfinale in Europa. Man hat sich dagegen entschieden, die Möglichkeit, die Option zu ziehen, zwei Rennen in Vegas zu fahren, was scheinbar möglich gewesen wäre. Und ja, würdest du sowas prinzipiell, natürlich, wenn die Rennen nicht stattfinden, muss man irgendwie einen Weg finden, nicht nur wegen den TV-Rechten, die verkauft wurden für 22 Rennen mindestens, sondern auch als Fan will man natürlich irgendwo ein Finale zelebrieren. Wärst du trotz auch der fragwürdigen Wetterbedingungen happy über ein Saisonfinale in Europa?
Ja, urgeil. Ich meine, ich weiß gar nicht, ob ich das... Ich kann mich nicht erinnern an ein Saisonfinale. Ich weiß nicht, ob es das schon mal gegeben hat. Ich kann mich jetzt nicht an die 2000er Jahre erinnern. Ich hab Brasilien als Saisonfinale im Kopf um 2006, wenn das stimmt, weil da ist Schumacher nicht geworden. Ich bilde mir ein, dass das letzte Rennen war. Und dann hatten wir auch mal Sepp gegen Alonso als Saisonfinale in Brasilien. Und dann hatten wir Abu Dhabi. Also weiß ich nicht, ob wir viel früher vielleicht mal, aber als aktiver Verfolger habe ich es nicht im Kopf. Und ich find schon mega. Ich kann natürlich auch sehr gut mit Brasilien zum Beispiel am Schluss leben. aber also Portimao war ich immer ein ganz großer Fan. Wäre schon mega geil, im Portimao Saisonfinale zu machen. Da dürfte es auch am wärmsten sein. Aber ehrlich gesagt, so Nürburgring mal wieder in Deutschland fahren.
Das halte ich, glaube ich, geil. Für die absolut geringste Wahrscheinlichkeit.
Ich glaube es auch.
Das ist, glaube ich, ein Thema, das sehr gepusht wird von den deutschen Medien, die das in den Ring werfen. Aber ich glaube, die sind am weitesten davon entweg, so spontan ein Rennen auf die Beine stellen zu können. Wenn es schon darum geht, dass die überhaupt was hinkriegen und dann sollen sie es in ein paar Monaten machen. Ach, das sehe ich absolut nicht passieren.
Es wäre einfach, ich fände es einfach geil, wenn sie es da machen, vor allem im Dezember.
Das ist dieses Selbstbewusstsein, die auch Domenicali in diesem Interview gibt, dass ja das Wetter kriegen wir schon hin, die Durchschnittstemperaturen sind ungefähr die Temperaturen, die wir in Vegas haben.
Ja, aber da schneit's nicht.
Danke, ja, das ist so, ja, schön, gut, dann fahrt die Durchschnittstemperatur ist im einstelligen Bereich, aber vergesst, dass es in Vegas halt kaum regnet und nie schneit und das ist halt einfach nachts, deswegen ist es so kalt. Ihr fahrt ja da zu diesen Temperaturen, weil es tagsüber viel zu heiß wäre auch. Also denkt mal drüber nach. Ich finde das sehr mutig. Alles außer Portimao stelle ich mir wirklich schwierig vor.
Und finde ich auch total unrealistisch. Es kann ja auch gefrieren. Was machst du denn dann?
Ja, also im Dezember Minusgrade zu haben, ist möglich, auch wenn die Durchschnittstemperatur 6, 7 Grad hat, Leute. Also ich meine, wir sind trotz Klimawandel und alles, ist es trotzdem noch irgendwie Mitte Europas und Norditalien ist jetzt auch nicht für...
Ich sehe schon in Deutschland, mit dem Salzstreuer fahren sie überall drüber und die Kern dann streuen auf der Rennstrecke. Schneeschaufeln. Ja.
Also man ist da sehr optimistisch natürlich, man will als Chef da natürlich, glaube ich, auch eine für die Sponsoren und für alle Mitwirkenden ein Selbstbewusstsein ausstrahlen. Ich habe auch das Vertrauen, dass man es hinbekommen würde, wenn es denn soweit wäre, dass man es wirklich absagen muss, das Saisonfinale in Abu Dhabi und in Katar. Aber ich finde es gut, dass sie Europa am Schirm haben. Ich glaube, dass es organisatorisch vor allem Gründe hat, dass man es dann spontan dort machen kann. Nicht, dass es irgendwie eine nostalgische Begründung ist, auf einmal bei der Formel 1, eine Rückkehr zu den Wurzeln und eine Rückkehr zur Tradition. Das bezweifle ich stark. Ich glaube eher, dass es ein logistischer Hintergrund ist, den man da hat.
Deswegen ist es besser verschifft, die ganzen Sachen.
Absolut, ja. Und ich schätze mal, durch die bestehende Infrastruktur, weißt du, das ist keine temporäre Strecke. Du hast, hast dort die, alles da, du Veranstalter auch, die das dann geschwind auf die Beine stellen können dort. Und die Anreise von den Fans ist nicht so weit. Das heißt, die können relativ spontan hin. Das sind Faktoren, die dann eine Rolle spielen. Aber ja, ich meine, wie großartig wäre es zum Beispiel für, wenn wir sagen, du hast sogar einen Kimi Antonelli dann, der vielleicht vor Heimpublikum dann beim Saisonfinale seinen Titel feiern kann. Also das wäre natürlich extra, ein extra Bonuspunkt, glaube ich, den man da auch fürs Marketing nutzen kann. Also wenn du jetzt einen Favoriten haben wollen würdest, ich meine, wahrscheinlich müssten sie beide Rennen ersetzen, oder? Rein rechnerisch oder nur eines, um auf 22 dann zu kommen?
Nee, nur eins.
Nur eins,
wir verlieren dabei nur Saudi-Arabien und dann...
Ach so, stimmt, wir waren ja 23. Ja. 22 haben wir jetzt aktuell. Genau. Wenn eins weg ist, dann müssten es nur eins ersetzen. Wenn du einen aussuchen dürftest, was wäre dein Wunschersatz, Compri?
Ich mag schon sehr Portimao.
Ja, Portimao?
Ja, ich fand die Strecke sehr cool damals, als wir sie in der Corona-Zeit gefahren sind.
Eben, ich meine, die haben auch Erfahrung mit dem Einspringen, also.
Ja, und es hat ja damals auch super funktioniert. Und ich mochte sie zum Selberfahren beim Formel-1-Spiel. Ich fand sie cool zum Selberfahren. Mhm. Gerade mit den schnellen Kurven, die du drinnen hattest, wo du eine Hügellandschaft hast, wo du praktisch nichts aussiehst, blind einlenkst, fand ich sehr anspruchsvoll. Ich bin halt gespannt. Die Frage ist halt, es ist sicher logistisch mit Europa, in Portugal, das hat schon funktioniert. Die Frage ist, ob es mit den Autos zum Überholen funktioniert. Du, Energieproblem wirst keins haben, du hast nur eine lange Geraden. Da wirst du keine Gedanken machen müssen, weil ansonsten ist es eine kurvenreiche Strecke. Das ist halt das einzige Manko, aber ich weiß auch nicht, ob das in Abu Dhabi funktionieren wird.
Ich wollte gerade sagen, wir sind ja jetzt aktuell als nicht 100% technikaffine und mit den Hintergründen des Motors vertrauten Energiemanagements jetzt nicht so komplett drinnen. Deswegen ist es für uns sowieso gerade alles immer so ein bisschen ein Glücksspiel, ob es bei einem der kommenden Grand Prix funktioniert oder nicht.
Ich glaube, es ist ein bisschen so wie Ungarn. Portimao dann. Weil sie werden alles auf der einen langen Geraden rausquetschen.
Ja, gut, das spricht aber dann auch wieder nicht für viele Überholmanöver. Ja. Aber ja, das ist natürlich ein Thema dann, glaube ich, dass sie den Hintergrund rückt, wenn es darum geht, dass du überhaupt ein adäquates Saisonfinale präsentierst. Und ich fände es auch nett, weil du hast diese Europa-Finale, also wenn das dort stattfinden wird, die sind ja doch, wirken fast kleiner oder weniger groß maximiert wie diese Wüstenrennen, die natürlich auf sehr viel Prunk, auf sehr viel Show, auf sehr viel Bombast legen.
Sand.
Und auf sehr viel Sand legen. Naja, aber du hast, es wirkt dann irgendwie fast, oder hast dann 15 Uhr Start für das Finale, weißt du, das sind alles solche Faktoren, die irgendwie, weiß ich nicht, die das dann vielleicht so ein bisschen schon mit der Nostalgiebrille man es betrachten kann. Also das hat schon seinen Reiz, finde ich.
Was wäre dein Wunsch?
Ich glaube auch, so gerne ich Chaos habe beim letzten Grand Prix der Saison, wo es vielleicht ja auch um sehr viel geht, glaube ich, ist es jetzt da nicht so geil, wenn es ein komplettes, weiß ich nicht, Wetter
Deutschland
Chaos da an den Tag legst. Und selbst Imola oder Monza wären da für mich. Monza vor allem nicht, weil wir fahren es ja, Imola haben wir ja dieses Jahr nicht.
Nein.
Haben wir nicht. Da fände ich noch witzig, also ich würde jetzt nicht nochmal ein Grand Prix nochmal haben wollen. Das fände ich ein bisschen fad, glaube ich.
Monza liegt ja bei Mailand oben. Also das ist schon sehr nördlich.
Ja. Und Imola ist bei San Marino dort, oder?
Ja.
Weil das war ja auch der große Preis von San Marino eine Zeit, oder?
Ja. Es ist, ja, also eine Spur weiter südlicherweise, ist es auch nicht.
Macht es gerade nicht fett, glaube ich. Macht es gerade nicht fett. Ja. Deswegen, ich würde jetzt sagen, weil deswegen ist Portimao, wobei wir wissen ja auch gerade im Winter, der Regen in Portugal, gerade in Küstennähe auch, kann absolut ein Thema sein. Und
es wäre einen Monat später, als was wir in Portugal waren. Also es kann ja schon, kann auch schon. Also mit den 17 Grad, die sie ja angeben haben, sind sie sehr.
Ja, das ist die Höchsttemperatur, ja, glaube ich, die durchschnittliche. Also gerade mit dem Wind und allem ist das schon auch jetzt nicht sommerlich chillig, aber ich glaube, es ist die beste Lösung. Und Portimao, ja, wie du selber sagst, die Compris, die wir da vor einigen Jahren hatten, haben Spaß gemacht und würde ich mich freuen, wenn es die nochmal machen dürfen und sich vielleicht dann eben auch empfehlen, wenn sie da ein gutes Saisonfinale hinhauen und alle begeistert sind, dass sie sich dann vielleicht wieder für kommende Grand Prix qualifizieren, dass man da in die engere Auswahl kommt, in diesem Rotationsprinzip, das ja an den Tag gelegt wird.
Wir schaffen, also, wir rotieren nur die schönen Strecken. Nicht die, die Geld bringen.
Ja, gut, news-technisch haben wir sonst nicht viel. Ich wollte es nur kurz erwähnen, dass es eine personelle News gegeben hat, was die Nachbesetzung von Helmut Marko bei Red Bull betrifft. Da hat man sich jetzt, lass mich den Namen nochmal raussuchen, auf jeden Fall den Leiter der Nachwuchsabteilung von Mercedes angeln können, der unter anderem beteiligt war an der Entdeckung und Weiterentwicklung von Kimi Antonelli, von Esteban Ocon, von George Russell, Quen La Gru, das ist ein toller Name, den ich sicher gerade komplett zerstört habe, wechselt von Mercedes zu Red Bull. Siehst du darin, es ist jetzt nicht der prominente Nachfolger von Helmut Marko, den man manchmal gemunkelt hat, wie einen Sebastian Vettel, ist das aber jetzt, sagst, gut, dass man da endlich mal Ruhe hat bei Red Bull, und ist es ja mit der Vita, die er da an den Tag legt, auch eine adäquate Nachbesetzung?
Ja, ich meine, Red Bull hat immer wahnsinnig viel Wert drauf gelegt auf ihr Nachwuchsprogramm, was auch funktioniert, ja. Und ich weiß nicht, ich denke, das ist ein in dieser Abteilung ein großer Name für ihn persönlich. Er macht nochmal einen Schritt, weil er noch mehr Verantwortung bekommt. Weil die Rolle von Helmut Marko ist doch nochmal eine sehr übergeordnete. Das ist, glaube ich, was Mercedes einfach nicht bieten hat können.
Ja, ich schätze mal, das ist dann, wie du sagst, das ist ein bisschen noch einer drüber, so was quasi die Gesamtaufgabenbereich betrifft, weniger hands-on vielleicht. Was dann, glaube ich, auch, wenn man, er ist 50 Jahre alt, das ist dann vielleicht nicht schlecht, wenn du da dann eine höhere Position, eine bisschen mehr Management-Position auch an den Tag legen kannst. Es wird auch, glaube ich, finanziell wird es sich schon lohnen.
Ja, denke ich auch.
Das ist, glaube ich, dann auch kein, also gerade wenn man von Mercedes zu Red Bull wechselt, dann ist das, glaube ich, auch finanziell begründet, weil erfolgstechnisch kann es ja nicht unbedingt sein. Und natürlich, du begibst dich jetzt ja dann auch auf einen neueren Weg. Du hast einen möglichen freien Platz bei Max Verstappen. Die Jugendarbeit funktioniert sehr gut bei Red Bull. Du kannst da auch jetzt, was musst du jetzt nichts von Null auf aufbauen. Und bei Mercedes ist es ja gerade aktuell auch so ein bisschen, ja, für die kurz- und mittelfristig musst du ja eigentlich nichts investieren, wenn du es nicht willst. Weil, ja, wenn Kimi jetzt nicht einen kompletten Karriereabsturz hat und selbst George auch nicht ist super alt, dann...
George auch noch unter 30, ja, du musst ja eigentlich die nächsten Jahre, also...
Nicht viel machen.
Also man muss praktisch gar nichts machen die nächsten Jahre, ja.
Natürlich will man immer den nächsten Kandidaten am Start haben, aber ja, man sieht es jetzt bei den Racing Bulls, es ist eher jetzt gerade auch ein bisschen ein Luxus, also es entsteht fast ein Problem dadurch, dass du ja diesen starken bulgarischen Formel-2-Fahrer aktuell hast, und die Frage ist eher, kann man überhaupt jemanden ersetzen, weil beide Lawson und Lindblad gerade gut performen, gibt es einen Grund, aber es drängt doch von hinten nach. Also du machst dir eigentlich Probleme damit.
Das ist mir bei McLaren aufgefallen, auch eine sehr, sehr starke Jugendarbeit. Und du merkst, nach einiger Zeit fragen die jungen Fahrer oder bitten um Freigabe, weil es keinen Platz bei McLaren gibt. Was auch aus McLaren-Sicht verständlich ist, weil...
Klar.
Du haust ja nicht in Lando raus oder in Oscar freiwillig. Also da geht ja nur einer, wenn du ihn durch einen sehr prominenten anderen ersetzt. Also wenn überhaupt, dann würde ich sagen, dass der Oscar da eher geht als der Lando. Aber dann lässt du den ja auch nur gehen, wenn du ihn Max holst. Und dann setzt du auch nicht einen Jungen rein. Also schwierig eigentlich gerade, weil die Teams prinzipiell, also gerade die großen Teams ja wirklich gut besetzt sind und nicht mit alten Fahrern. Der einzigen Ferrari mit Lewis.
Ja, es ist eigentlich, wenn du in deinem Jugendvertrag jetzt nicht irgendwelche Klauseln hast, dass du, wenn die Option sich bietet, zu einem Formel-1-Team zu wechseln kannst, dann ja, stehst du erstmal ein paar Jahre am Abstellgleis bei vielen der Teams. Die großen Teams gehen nicht sehr gerne ein Risiko ein. Und bei den kleinen Teams, ja, auch die setzen nicht mehr darauf, einfach nur sich irgendwelche Juniorenfahrer zu holen und sich das finanziell abgelten zu lassen von den großen Teams, passiert auch nicht mehr so häufig.
Es ist es ja bei früher. Haas in der Zeit mit Mick, wenn da die Jungen, die zwei Rookies, das Auto ununterbrochen hin nicht machen,
das auch noch,
kannst dich weiterentwickeln.
Da bringt es dann nichts, wenn die ein bisschen was zuschießen, die großen Teams, dass dann den Jugendfahrer dabei hast. Williams ist auch weg von der Schiene, ist jetzt auch kein Mercedes-Ausbildungsteam mehr, wie wir das eigentlich über Jahre teilweise gesehen haben. Die haben mit Alex und Carlos jetzt ihre eigene Formation. Und auch davor schon, als mit Logan Sargent und weiß nicht, jetzt, wer war da noch dabei bei Williams? Latifi. Haben sie ihre eigenen Paid-Fahrer gehabt.
Ja, der George Pinto ist der prominenteste.
Genau, George und davor Bottas auch, aber es sind halt dann alles quasi die Mercedes-Fahrer gewesen de facto. Und jetzt haben da wir das immer weniger sehen, müssen eigentlich die Nachwuchsfahrer umso mehr poolen, dass sie vielleicht auch wechseln können. Weil es ist nicht so einfach, direkt aus der Jugend hochzusteigen, wenn du nicht das Jahrhunderttalent à la Kimi bist. Also ja, Nachwuchsarbeit nichtsdestotrotz natürlich wichtig, weil wenn du im richtigen Moment den richtigen Fahrer quasi in der Pipeline hast, ist es natürlich ein Match made in heaven, wenn du da gleich nachbesetzen kannst, wie eben auch bei Mercedes der Fall, einen alternden Lewis Hamilton durch den sehr jungen Kimi Antonelli ersetzen können. So bitter der Abgang natürlich war, obwohl, wenn Lewis bereit wäre, noch weiterzufahren. Aber es war natürlich perfekt, ist dann doch perfekt gelaufen. Und ja, bin natürlich sehr gespannt, was da dann noch nachkommt und wann wir wieder die nächsten Rookies im Grid haben. Bis dahin werden wir uns natürlich im Auge behalten, was die Jugend so macht. Und wir werden dann auch weiter im Auge behalten, was unsere Fahrer denn jetzt in der Sommerpause alles so angehen. Und das machen wir am besten über Social Media, Mitte.
Ja, und eigentlich die größte News im Social Media Bereich ist ja der Urlaub von Max.
Ah, shit, das haben wir ja voll eigentlich, das stimmt. Das ist ja eigentlich meine absolute Lieblingsnews gewesen. Drei Tage innerhalb der Sommerpause.
Ja, wann war es? Dienstag, Mittwoch, sowas? Ja. Max macht Urlaub auf einer Yacht, scheinbar in der Nähe von Saint-Tropez.
Echt? War es nicht Sardinien oder was Saint-Tropez?
Irgendwer hat geschrieben, Saint-Tropez ist es. Hab's ja auch nur durch Social Media. Sardinien dürfte Schal sein mit der Freundin und Freunden.
Also, weil ich letztes Mal als Toto und Max genau, gemeinsam Urlaub gemacht haben, waren sie bei Sardinien, oder?
Ja. Und jetzt, scheinbar ist Toto mit Frau und Kind auch dort. Und dann ist sein zweites Kind auch noch mit, nämlich der Kimi ist auch dort. Kimi ist auch dort,
ja. Ach Gott. Und George, war der auch eingeladen, Matti?
George dürfte alleine auf seiner Yacht sein. Also, ich glaube, das lässt schon viel Raum zum Spekulieren. Allein schon, dass der Toto dort ist. Ich meine, die werden auch letztes Jahr, da kannst du mal erzählen, was du willst, aber die werden nicht zufällig beide in Sardinien sein und auch jetzt wird es nicht rein zufällig sein. Und gerade nach der Aussage, was er gesagt hat, ist lustig, dass er Kimi dann mitgenommen hat. Also, ich meine, ich weiß schon, dass Kimi und Max sich verstehen, aber da, weißt du, wenn nur die beiden allein unterwegs gewesen wären, okay. Aber nachdem der Kimi mit Toto gemeinsam unterwegs war und die sich jetzt mit Max getroffen haben, also finde ich schon.
Es ist aber nicht ein bisschen auch lustig, wenn du dir die Konstellation aller dieser Leute anschaust. Ich meine, es sind de facto Arbeitskollegen. Der eine ist der Chef vom Kimi, der andere ist ein Konkurrent, aber irgendwie auch mit, du verstehst dich mit ihm. Aber Kimi ist gleichzeitig auch so teilweise so, je nachdem, mit wem du ihn vergleichst, 10 bis 20 Jahre jünger. So. Weird, um auch nur ein paar Tage gemeinsam Urlaub zu machen, die Vorstellung.
Ja, und du Chef hast halt, und du hast halt die kleinen Kinder auch dabei.
Dann hast du auch noch die Kinder von Max dabei, das Kind vom, die auch noch unterschiedliche Alters.
Genau, vom Toto.
Wie halt ja, gut, der ist eh sein. Ungefähr so alt sein, aber ungefähr wie die Penelope, oder?
Ja.
Ein bisschen älter vielleicht.
Was werden die sein? 5, 6?
Ja, wahrscheinlich. Wobei der Jack wahrscheinlich schon älter ist, oder? 2017.
Dann ist er älter.
2019 war er 2.
Ja, also, dann ist er älter. Okay,
mal Daumen, doch schon 10. Ja, 19.
Ja, gut. Ja, ist trotzdem 10 Jahre jünger als der Kimi nochmal.
Und die ist 2019 geboren, die Penelope. Also die ist jetzt 7.
Ja. Ja, okay, zumindest die Kinder.
Naja, halbwegs. Das kann man schon machen.
Ja, ja. Ungefähr. Aber lustig, oder?
Es ist großartig. Und natürlich pusht das einfach alle Gerüchte voran. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, googelt dieses Foto von ihnen gemeinsam auf Urlaub. Ich liebe es, ich liebe alles daran. So, Max einfach mit diesem Helm im Wasser, das einfach ausschaut, als wäre er, den Helm sind aufgesetzt, damit er sich ja nicht wehtut. Ich meine, natürlich Safety first und gerade wenn sie da Wassersportarten, Jetskis oder weiß nicht, was sie machen, natürlich.
Der fahrt immer mit diesen Elektro.
Diesen Elektro-Surfboards da. Schützt euren Kopf, Leute. Vierfache Formel 1 Weltmeister macht das auch. Also setzt euch den Helm und eure Schwimmweste auf. Aber es schaut einfach hilarious aus, wenn sie da sitzen.
Also Toto mit seiner großen Familie. Ist einfach, ja. Da geht einem das Herz auf.
Das Sommerpause darf man nicht arbeiten, habe ich gedacht.
Naja, ich weiß nicht.
Toto fleißig am Arbeiten.
Verträge dürfen geschlossen werden, oder?
Wahrscheinlich.
Die Mechaniker wahrscheinlich dürfen nicht arbeiten.
Ja, das ist wahrscheinlich.
Also die Fabrik muss geschlossen sein, so ist es. Naja, also das ist glaube ich, die größte und beste Social-Media-News, die es diese Woche gegeben hat. Wie schon angekündigt, Charles ist mit seiner Freundin und Freundin in Sardinien unterwegs.
Der Yachturlaub immer noch groß in den Aktien der Fahrer drinnen, oder? Ich meine, jeder verbringt da irgendwie, glaube ich, viel Zeit am Boot.
Ja, ich meine, die haben praktisch alle ein Boot. Ich weiß nicht, ob Esteban ein Boot hat, aber ansonsten, glaube ich, hat hier praktisch jeder ein Boot.
Und ich glaube, er hat das Geld auch zumindest eins zu mieten für eine Woche oder so. Also da würde ich mir jetzt auch keine Sorgen machen. Und das ist natürlich naheliegend. Weißt du, du willst dann wahrscheinlich nicht jetzt auch sagen, ja, okay, jetzt haben wir vielleicht Pause, bevor man die Vorbereitung wieder losgeht, 1-2 Wochen. Dann muss man sich eh schon wieder vorbereiten. Willst dann wirklich einen Langstreckenflug hinlegen, wenn es nicht sein muss? Reist eh schon die ganze Zeit, das ganze Jahr. Da ist wahrscheinlich uninteressant, dich dann nochmal für 10 Stunden in einem Flieger zu setzen. Dann haue ich mich lieber aufs Boot und habe meine komplette Ruhe, weil ich glaube, das ist schon auch ein Grund natürlich für so reiche und prominente Leute. Ist halt einfach geil, wenn du auf dem Boot bist, da lassen dich alle in Ruhe, kommt keiner vorbei, ein paar Paparazzis kommen vielleicht vorbei, aber ich glaube, da ist keiner, der ein Foto von dir haben will. Also bietet sich schon an.
Ja, ich glaube auch, dass es, ja, die auch aushalten auf seiner großen Yacht.
Ich meine, sind ja nicht, alles sind es auch nicht. Ich meine, manche Leute, wie es ja auch witzigerweise in der Pressekonferenz von Ungarn war, die Sommerpausenpläne von einem Lando Norris sind eher mehr auf Party als auf Relaxen ausgelegt. Hast du das gesehen?
Nein,
das habe ich nicht. Das ist auch großartig. Weil sie fragen, ja, was sind denn so die Pläne? Ein Reporter fragt, was sind die Pläne für die Sommerpause? Und Max und Kimi zeigen beide so auf Lando. Und so habe ich schon gedacht, hä, was ist da geplant? Und er so, naja, nichts, was irgendwen was angeht. Und jetzt sehe ich gerade schon im Reddit-Post Lando Norris auf Ibiza Party machen. Und scheinbar ist es auch relativ Thema. Also die Fahrer spielen darauf öfter an, dass Lando scheinbar die Pausen gerne und viel zum Ausleben seines Single-Lebens nutzt und Fat Party macht. Ich meine, hat er sich nicht auch warten, war das, als er sich in Amsterdam dieses Cut geholt hat?
War das vor 2 Jahren, kann das sein?
Oder ja, auf diesem Party.
Nicht letztes Jahr, aber es war schon, ja, es ist eh okay. Ich meine, der ist, wie alt ist er, 27, 28, ja. 26, in dem Bereich, ja. Ich verstehe ihn eh.
Mitte 20, reich Single, also.
Und du kennst ihn halt auch. Ich glaube, du kannst das schon gut ausnutzen. Und der ist jetzt auch nicht so, dass der im Loco absteigt oder so.
Nein, ich meine, hängt eh auch mit den, ich meine, es ist auch immer eher, kennt ja die ganzen DJs auch, hängt da ja auch oft. Eben auch in Amsterdam unter anderem mit den DJs ab. Also.
Ich verstehe ihn, ist schon cool. Kann man machen. Und das Geld geht ihm auch nicht aus.
Und es ist natürlich auch ein netter Kontrast. Also ich hoffe, ich lese irgendwann von irgendwelchen Party-Eskapaden von Lando Norris und muss man nicht nur die Yachtfotos von George Russell und Carmen anschauen, wie sie sich, weiß ich nicht, ihre eigene Hautcreme ins Gesicht schmiert. Da kommt schon, ich weiß schon, ein bisschen Rockstar kann das schon sein in der Formel 1.
Finde ich auch, das belebt was.
Ja.
Der Lando. Ja, kann auch wieder ein paar von seinen Videos machen. Ich schaue ihm gerne beim Streamen zu. Da ist er
das ist jetzt alle ein bisschen ruhig geworden, aber.
Ja, aber der Lando noch fast am aktivsten und vor allem er ist lustig.
Voll, kann ich auch empfehlen, zusammen mit den Sidemen der großen britischen YouTuber-Gruppe, ein Gäste F1-Driver, also dieses bekannte YouTube-Format, wo so 3 oder 5 Vermummte dastehen und sie stellen Fragen oder geben ihnen Aufgaben, um zu erfahren, welcher denn der Formel-1-Fahrer ist, zusammen
nicht,
mit Lando Norris.
Nicht verraten, weil das habe ich mir noch nicht angeschaut, weil es dauert knapp 40 Minuten, das habe ich noch
keine Zeit gehabt. Ja, nicht spoilern für euch, aber es lohnt sich auf jeden Fall, ist sehr unterhaltsam. Da kommt Lando Norris, finde ich auch sehr sehr sympathisch darüber. Also ja, lohnt sich da mal Social Media mäßig reinzuschauen.
Dann, ja, weil wir davon reden, ich habe auch das Video, was du erzählt hast von Charles beim Autofahren.
Ach, das auch, ja, ganz viel Videocontent jetzt in der Sommerpause.
Ja, das ist
Passenger lustig. Princess mit Emilia die Moldenberg. Kennen viele vielleicht vom Chicken Shop Date, das sie macht mit ganz vielen verschiedenen Schauspielern und Sängern. Sehr auf YouTube unterwegs und auf den Short-Video-Plattformen. Und da, ja, das ist jetzt schon in der zweiten Staffel mit verschiedenen Formel-1-Fahrern, dreht sie eine Runde in verschiedenen Autos
und sie kann nicht
ein bisschen Interview. Und sie hat keinen Führerschein, was immer für Schrecken bei den Formel-1-Fahrern natürlich sorgt, die schon, glaube ich, chronisch furchtbare Beifahrer sind.
Naja, wenn du es professionell machst, die können schon alle Auto fahren, irgendwie halt.
Ja, ja, aber ich finde es immer lustig, wie sie sich dann anscheißen, wenn es am Beifahrersitz sitzt und irgendwer anderer fährt schnell oder unsicher. Also, ich glaube, die sind alle auch nicht die richtig guten, normalen Autofahrer, weil einparken zum Beispiel können sie alle nicht. Also, das haben wir auch gesehen.
Das müssen
die meisten
sie auch nicht.
Können nicht einparken. Ja. Na klar, wenn sie immer nur in Monaco zum Valet-Service, wo dann wer für dich einparkt und so, oder in deine Garage reinfährst, ja klar, aber ich glaube.
Jetzt überleg, die Monaco leben, fahren entweder Mopeds. Oder so Smart, also wirklich ganz kleine Autos.
Ja, fürs Alltägliche. Ja.
Die fahren oft nicht mit dem Schal, fast der Einzige, der jedes Mal einfach mit seinem protzigen Ferrari, mit einem seiner protzigen Ferrari rumfährt. Ich meine, gönne ich ihm auch sehr.
Natürlich.
Ist schon ganz geil. Ich würde es wahrscheinlich auch machen, aber ich verstehe, dass man mit dem kleinen Auto in der Ministadt einfach rumfährt. Ja. Ja, ganz im Gegenteil zu ausgelassenen Yachturlauben. Valtteri. Es ist einfach, er enttäuscht mich nicht. Ich kriege den Content, den ich will. Radfahren, Kaffee und Sauna.
Das ist so
eine heilige Dreifaltigkeit. Also, du weißt, was du bei ihm kriegst und er enttäuscht dich nie. Das ist.
Schaut schon sehr chillig aus, muss man sagen.
Aber scheinbar nicht mehr, nur mehr die Woche in Finnland. Und ich gehe stark davon aus, dass er dann nach Australien wieder fliegt, weil er jetzt irgendwann unter einem Post geschrieben, dass er nur mehr die paar Tage jetzt da ist und dann wieder wegfliegt. Ich gehe stark davon aus, dass es Australien ist, weil wo soll er sonst hin? Eine Radtour machen. Ja, immer cool. Esteban hat jetzt oder war bei der Film, wie sagt man?
Bei der Premiere,
danke, von Spider-Man. Auch seinen Spider-Man-Helm präsentiert mit der Freundin gemeinsam.
Großer Spider-Man-Fan, für alle, die es nicht wissen, Esteban Ocon schon öfters in Interviews erwähnt. Was sagst du zum Outfit? Red Carpet tauglich?
Ja, war okay. Gerade für sowas war
der Anzug. Die Jacke ist schon ganz cool.
Aber war auch nicht
jetzt... Die Jacke kannst du nämlich so auch anziehen.
War jetzt eben... Also er war eher schick, aber auch ein bisschen leger mit dem genau. Sneaker und dem schwarzen T-Shirt einfach drunter. Also war jetzt nicht zu sehr für einen Sportler... Vollkommen in Ordnung, ja. Finde ich. Gerade für sowas ist es ein Filmding. Also es ist nicht so, dass...
Ich meine, ich finde die Freundin aufgebrezelt wie...
Ja, passt Zogala. Natürlich auch. Ist,
ja, ja.
Ja, eh. Aber ich meine nur, weil er eben auch mit dem Helm, ich finde das schon ganz cool.
Ja, ja, klar.
Also das passt schon dazu. Hat er den Helm auch tragen, weißt du das?
Also er hat ihn in der Hand, aber ich glaube nicht, dass er aufgesetzt.
Nein, ich meine beim letzten Rennen also, jetzt.
Ich glaube beim letzten Rennen weiß ich jetzt nicht. Aber es wäre schon weird, wenn sie einen komplett machen, nur dass er jetzt auf der...
Aber der schaut schon sehr cool aus mit dem Spider-Man-Anzug
praktisch. Ja, das ist eine coole Idee, so ein Sponsoring anzubauen in den Höhen.
Dann habe ich noch den Alex, der dürfte auch für ein paar Tage nur in Südafrika gewesen sein.
Voll, das habe ich auch gesehen.
Aber vielleicht er hat nicht golftechnisch was mit der Freundin zu tun gehabt.
War vielleicht ein Golfturnier oder so? Nur für 10 Stunden oder so geschrieben. Ja. 10 Stunden in Südafrika, also das ist schon auch...
Will, ja, wenn bleibst du für ein Golfturnier nur 10 Stunden in Südafrika? Weiß ich nicht.
Eine berechtigte Frage. Also es wirkt...
Aber es war auch keine Promo dabei oder irgendwas anderes. Also
er hat da scheinbar offizielle Persönlichkeiten getroffen, der Herr im Anzug. Wirkt wichtig, aber sonst ist es ein Hotel und Flugzeug. Also
ja, vielleicht erfahren wir bald irgendwas Neues. Vielleicht steigt er irgendwo an. Ja. Vielleicht kauft er irgendwie ein Haus. Da. Keine Ahnung. Oder ein Pinguin.
Dafür ich weiß nicht, wie viel du dafür, wenn du da sagst, ah, ich möchte mich um Pinguine kümmern und dafür mit einem Privatjet für 10 Stunden nach Südafrika chattest, weiß nicht, wie viele du da durch den Klimawandel noch umbringst, wie viele Pinguine.
Aber der eine lebt vielleicht lang dann.
Achso, ja, also. Bei einem geht's richtig gut.
Oscar ist jetzt auch, der hat nur Fotos gepostet, wo er im Wasser ist, eigentlich ganz nett. 4 Fotos sind's, wo er einfach im Wasser rumplanscht. Ich kann dir aber nicht sagen, wo es ist. Könnte in Australien sein, könnte aber auch die Côte d'Azur sein.
Das ist vielleicht genau das, was er will mit dir, dass du das nicht weißt, damit du ihn nicht belästigst.
Ja,
der Mann muss sich über seine Karriere Gedanken machen.
Ich würde schon nicht nach Saint-Tropez fahren, weil da fehlt mir auch das Geld jetzt gerade dazu. Also.
Na, hinfahren, das geht sich schon aus. Das
ja, okay. Ich muss herausfinden, wo er ist. Ich kann nicht den ganzen Tag am Strand sitzen und warten, ob er auftaucht oder nicht. Na, ist schon okay. Und das Letzte, was ich habe, ist der Louis. Da kennst du dich ziemlich sicher besser als ich, weil der Louis hat jetzt ein Geschäft aufgemacht, ja. Card Culture. Und das ist scheinbar für so Kartentrading oder so, oder für Sammler?
Es ist einfach ein Local Card Shop quasi in Frankfurt soll der Laden sein. Ich habe jetzt selber noch nichts in meinem Social Media, der schon relativ gut gefüllt ist mit Sammelkarten-Content, noch nichts Offizielles gesehen, ob da jetzt schon wirklich Betrieb herrscht drinnen und ob das schon offen ist. Also wundert mich fast, dass da noch keiner vorbeigeschaut hat. Aber Lewis Hamilton ist ja selber großer Fan, immer wieder mal erwähnt und gepostet von Sammelkarten aller Art. Und natürlich gerade die Sportkarten, Sportsammelkarten haben gerade auch wieder richtig viel Hype. Da gibt es auch welche von natürlich Formel 1. Und ist gerade richtig viel los, also passendes Investment, würde ich sagen, ist jetzt nicht komplett out of the blue, dass man das zum jetzigen Zeitpunkt macht. Sollen dann auch noch mehrere Filialen scheinbar sind da geplant eben im arabischen Raum und in Asien. Also ja, finde ich ein spannendes Konzept. Wäre interessant, ob das länger hält oder nicht und auf was der Fokus in diesen Geschäften ist und was sein Einfluss dann wirklich auch ist. Wahrscheinlich wenig außer dem Namen, aber ja, bin gespannt, ob da noch mehr rauskommt und wie sich das entwickelt.
Vielleicht kriegt er Prozente, wenn er Karten kaufen will.
Ich glaube, das ist natürlich immer ein guter Aspekt, dass du dann die Händlerpreise einkaufst und dann selber schön aufmachst. Das denke ich mir immer bei diesen ganzen YouTubern, die einfach immer nur die Backel aufreißen, haben mir gedacht, ihr kauft das alles und dann setzt das ab als gewerblich, weil ihr es ja für euren YouTube-Content verwendet und dann und sammelt euch die Karten aber eigentlich de facto selbst ein. Also,
ja, ist clever.
Ja. Nicht wie ich, der sich die alle einfach so im Geschäft gekauft. Also haben mich alle getrippelt. Das
also du weißt schon, was dein nächster Schritt ist.
Ja, der große
Sammelkarten-Podcast. Den YouTube-Content. Ja. Ja.
Muss Geld verdienen damit. Also ja, ich muss auf jeden Fall irgendwas.
Man muss halt dann die Formel 1 Sammelkarten sammeln.
Ja, aber die interessieren mich nicht. Mich interessieren wirklich nur die Pokémon Sammelkarten. Naja.
Ja, vielleicht kriegen wir da irgendwas hin. Der Louis sammelt ja auch, die Connection haben wir schon.
Weißt? Ja, de facto. zur Promotion von seinem neuen Geschäft kann er zu uns im Podcast kommen. Und
wir werden auch so kein Wort Englisch reden mit ihm.
Nein, ich muss Deutsch lernen. So lang genug gegen Red Bull gefahren und gegen deutschsprachige Fahrer. Wird schon ein paar Worte Deutsch können.
Aber da ist auch was Lustiges wegen der Sprache. Dass der Louis hat da gibt es ein Video, wo der Louis im Schal sagt, dass er in der Schule mal Italienisch gelernt hat, weil er es braucht hat für die Kartstrecke. Er aber eigentlich fast nichts mehr Italienisch spricht und der Schal sagt, okay, jetzt redet er nur Italienisch mit ihm.
Kann das lernen, das bietet sich doch toll an. Ja. Und hast du dieses Video gesehen? Oh, jetzt sind wir schon in der Social Media teilweise ewig lang heute, aber alle, die sich interessieren, haben eh schon abgedreht. Dieses, wo der Schal den Louis mit dieser Tonangel ärgert.
Ja, und
dann.
Und es schaut so aus, als. Also der erste Gesichtsausdruck vom Louis ist, dass er jetzt ihn gleich fragt, ob er irgendwie angrennt ist und dann sieht er erst, dass es Schal ist, oder?
Genau, ja, die erste Reaktion von ihm ist so, ich hau dir in die Fresse. Ja.
Und du siehst, wie er ihn anschaut und dann fängt er an zu lachen.
Ja.
Und, so, okay,
und dann droht er ihm zu veröffentlichen, was Schal gerne auf seiner Pizza hat. Also, und wenn du bei einem italienischen Rennstall ist, kann, bist, kann diese Drohung ja nur sein Ananas. Also, wenn die Gerüchte stimmen, Charles Leclerc liebt Ananas auf der Pizza. Ich weiß nicht, ob da die Mechaniker nicht dann doch vielleicht mal so eine Schraube nicht ganz festziehen. Ich bin auf seiner Seite, ich finde Ananas auf der Pizza gut.
Ich esse es, ich esse ja auch.
Köstlich. Ja. Lang gebrannt kann es schon sein oben.
Ich weiß nicht, wieso man sagen kann, also das ist ein ganz anderes Thema, aber warum sagt man, Ananas ist schlecht, aber Würstel mit Pommes ist absolut legitim in Italien. Aber ich meine, esse ich auch. Ich meine, das ist ja kein Hate. Ich esse beides.
Das sind Versuche einer diplomatischen Friedensfindung zwischen diesen verschiedenen Pizzenlagen. Ich bin ganz bei dir. Ich finde auch Pommes und Würstel viel wilder als Ananas und Schinken, was eigentlich gut vibet. Und ich finde auch so, allein wenn du so sagst, so Hühnerfleisch oder irgendwie so ganze Fleischstücke, verstehe ich zum Beispiel auch nicht. Also, weiß ich nicht, da gibt es ganz wilde, viel wildere Sachen als Ananas, ja, die nichts auf einer Pizza verloren haben.
Aber bitte.
Kommt alle zusammen auf einem großen Tisch, Leute, reicht euch die Hände, esst eure Pizza, wie ihr wollt und lasst Charles in Ruhe, wenn es darum geht, dass er Ananas-Pizza macht. Der Mann hat genug Probleme. Wunderbar. Na dann, sind wir am Ende dieses Social-Media-Segments und quasi auch am Ende des Podcasts. Keine Tipps natürlich heute von uns, denn nächste Woche ist noch rennfrei. Es gibt natürlich trotzdem eine Folge Overtake. Wir begleiten euch entspannt durch die Sommerpause. Hoffentlich kommen noch so ein paar News. Vielleicht gibt es Ergebnisse von diesem Liebesdreieck Kimi, Max und Toto von ihrem Yachturlaub. Das werden wir natürlich alles besprechen. Falls ihr Feedback für uns habt, meldet euch gerne. overtakef1@gmx.at ist unsere E-Mail-Adresse. @overtake_df1podcast. Sind wir auf Instagram, gerne folgen und Nachrichten oder Kommentare schicken. Das lesen wir, dann bauen wir das gerne ein in die nächste Folge. Oder ihr schreibt es auch in die Spotify-Kommentare. Da kriegen wir es auch gleich. 5 Sterne da lassen, ist auch gern gesehen. Vielen Dank fürs Zuhören an euch. Wir hoffen, schaltet nächste Woche wieder ein. Bis dahin wünschen wir euch alles Liebe, alles Gute. Bleibt brav, bleibt gesund. Und Matti.
Genug Benzin im Tank.
So ist es. Ciao. Ciao.